Ihr habt uns nach dem Zehnten gefragt. Und der Zehnte ist wirklich ein großes Thema im Alten Testament und auch in der heutigen Christenheit. Viele sprechen davon, wir müssen den Zehnten geben, wir sollen den Zehnten geben. Und deshalb ist diese Frage sehr nützlich. Wo kommt der Zehnte überhaupt her? Und das erste Mal taucht er nicht im Gesetz auf, sondern viel, viel früher in der Zeit Abrahams. Abraham war, hieß da noch Abram, im Krieg gegen Kedorlaomer und hat seinen Neffen Lot befreit. Und da traf er dann auf Melchisedek, diesen König und Priester zugleich. Und dann heißt es in 1. Mose 14, Vers 20, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das war eine Dankbarkeit und das war eine Ehrerweisung an einen Priester Gottes, einen König, dass er ihm den Zehnten gegeben hat. Dieser König hatte ihn, dieser Priester hatte ihn gesegnet. Und dann finden wir in 1. Mose 28 einen ganz anderen Charakter von diesem Zehnten. Da finden wir, dass Jakob, als er in Bethel war, er war auf der Flucht wegen Esau und dann heißt es, dass er eben dort schlief und diese Vision hatte, diesen Traum hatte und dann betet er zu Gott. Und dann sagt er in 1. Mose 28, Vers 22, und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewiss den Zehnten geben. Das heißt, hier finden wir, dass Jakob mit Gott verhandelt. Wenn du mich segnest, dann gebe ich dir auch was dafür. Dann gebe ich dir den Zehnten. Und wenn ich dir was gebe, diesen Zehnten, dann wirst du mich doch dafür segnen. Das ist gerade so eine gesetzliche Art und Weise, wie wir denken und wie wir handeln, wie damals gehandelt worden ist. Ich gebe etwas und dafür bekomme ich etwas. Und das war der Zehnte. Wir finden dann später in dem Gesetz, dass in der Tat dieser Zehnte festgelegt worden ist. Und da heißt es in 3. Mose 27 in Vers 30, und aller Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten lösen will, so soll er dessen Fünftel hinzufügen. Und aller Zehnte vom Rind und Kleinvieh, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll dem Herrn heilig sein. Wir würden sagen, das war eine Art Ertrags- und Besitzsteuer. Vielleicht würde man heute sagen Lohn- und Vermögenssteuer, die da bezahlt worden ist und die Gott gegeben worden ist über ihm oder über die Leviten, denen dieses Geld gegeben worden ist. Dann heißt es später in 5. Mose 14, ab Vers 22, verzehnten sollst du allen Ertrag deiner Saat, die aus dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Das ist genau das, was wir in 3. Mose 27 gefunden haben. Und dann heißt es in Vers 23, und du sollst es essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öls und die Erstgeborenen deines Rind und deines Kleinviehs, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchten lernst alle Tage. Und wenn der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil der Ort fern von dir ist, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, wenn der Herr dein Gott dich segnet, so sollst du es für Geld geben und binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Und dann heißt es in Vers 27, und den Leviten, der in deinen Toren ist, sollst du nicht verlassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Das heißt, hier geht es darum, dass dieser Zehnte nicht nur nach Jerusalem gebracht wurde, sondern geteilt wurde mit den Leviten. Das war also nicht etwas einfach, was Gott gegeben wurde, sondern hier wurde der Zehnte zusammen mit dem Leviten gegessen. Es wurde Gemeinschaft gepflegt, indem man diesen Zehnten gegeben hat. Und dann heißt es in 5. Mose 14, Vers 28, am Ende von 3 Jahren sollst du allen Zehnten deines Ertrags in jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hand, das du tust. Also hier gab es jedes dritte Jahr noch einen dritten Zehnten und der war ganz speziell für den Leviten vorgesehen. Also insgesamt 3 Zehnte, die über die Zeit von dem Israeliten zu geben waren. 4. Mose 18, Vers 26 macht dann deutlich, dass der Levit diesen Zehnten, den er bekommen hat, dann auch wieder verzehnten sollte. Das waren also die Vorschriften und wir fragen uns, was bedeuten diese Vorschriften? Haben sie eine geistliche Bedeutung? Denn das Alte Testament ist uns nach 1. Korinther 10 und Römer 15 gegeben worden als Vorbild auf die heutige Zeit mit einer geistlichen Bedeutung. Und in der Tat, Es gibt eine geistliche Bedeutung. Dabei wollen wir zuerst einmal sehen, der Zehnte ist der Teil von einem Ganzen. Und das Alte Testament macht deutlich, dass der Teil letztlich für das Ganze steht. Drei Beispiele gibt es dafür. Das erste ist die Beschneidung. 1. Mose 17 und dann später auch in dem Gesetz sollte männliche Nachkomme sollte beschnitten werden. Da wurde ein Teil des Fleisches des Mannes wurde abgeschnitten. Aber was will Gott damit sagen? Neutestamentlich zeigt er damit nicht, dass ein Teil des Menschen nichts wert ist vor ihm, dass der Mensch nicht damit zu Gott kommen kann, sondern dass Gott mit dem ganzen Menschen nichts anfangen kann, dass wir von der Fußsohle bis zum Scheitel absolut böse und verdorben sind und für Gott tot sind, ja, dass wir unbrauchbar sind für Gott. Dieses kleine Teil des Fleisches des Mannes, das abgeschnitten wurde, steht für den ganzen Menschen, er ist unbrauchbar für Gott. Bei der Erstgeburt, 2. Mose 12, wurde der Erstgeborene in Ägypten, wurde unter das Gericht Gottes gebracht, wurde getötet. Nun, was will Gott damit sagen, dass nur der Erstgeborene unter dem Gericht Gottes steht? Nein, dieser Erstgeborene steht für die ganze Menschheit. Kein Mensch ist ein Mensch, den Gott annehmen kann, sondern Gott muss alle Menschen richten, weil sie alle Sünder sind. Der Erstgeborene steht für die ganze Menschheit. Das Gleiche gilt auch für den Zehnten. Gott möchte damit nicht deutlich machen, dass der zehnte Teil von uns ihm gehört, sondern er möchte deutlich machen, dass wir mit all unserem Besitz Gott gehören, dass es nichts gibt in unserem Leben, was irgendwie unser Eigentum ist, sondern alles ist uns geliehen, alles ist uns geborgt. Gehen wir jetzt in das Neue Testament. Wie spricht das Neue Testament über den Zehnten? Und da finden wir, dass wir den Zehnten als solchen eigentlich in den Evangelien finden. Aber die Evangelien sind von dem, was dort geschah, noch vor dem Kreuz liegend. Und bevor der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und dann den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat. Das heißt, dem Charakter nach ist das noch alttestamentliche Zeit. Und deshalb wundert es uns nicht, dass wie im Alten Testament auch in den Evangelien der Zehnte auftaucht. Wir als Christen, aber wir stehen nicht unter Gesetz. Der Apostel Paulus sagt in Römer 6, in Vers 14, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das heißt, wir stehen nicht als solche vor Gott, die jetzt den Zehnten bringen sollen. Wir haben ja ohnehin gesehen, die geistliche Bedeutung ist, wir gehören ganz Gott. Und wenn es um den Zehnten ginge, dann müsste man ja fragen, ja, welchen Zehnten denn? Einen Zehnten, zwei Zehnten, jedes dritte Jahr einen dritten Zehnten? Dann würden wir fragen, vom Brutto oder vom Netto, wovon denn eigentlich? Nun, was war der Zehnte in Israel? Er war eine Art Steuer. Denn das, was das Volk Israel dorthin gebracht hat, wurde von den Leviten dann verwendet für den Gottesdienst und für sich selbst. Und die Leviten waren so eine Art Beamtentum. Sie waren diejenigen, die sich um das Wohl des Volkes Gottes gekümmert hatten. Sie waren also wie der Staat, wie die Regierung heute, die Gott durch den hohen Priester, später dann auch durch den König gegeben hatte. Aber sie waren sozusagen ein Verwaltungsapparat. Und für den wurde diese Steuer gegeben. Nun, heute gibt es nicht irgendwie einen gläubigen Verwaltungsapparat, sondern heute wissen wir, dass die Regierung natürlich Beamte hat und dass sie Steuern fordert. Und diese Steuern geben wir, weil wir dem Kaiser das geben, was des Kaisers ist. Das macht schon deutlich, dass wir diese alttestamentlichen Zeiten nicht einfach irgendwie auf die neutestamentliche Zeit übertragen können. Nein, wir wollen uns immer wieder bewusst machen, wir gehören Gott samt unserem Vermögen, samt unserem Zehnten, samt allem, was wir besitzen. Und ich erinnere da an 1. Chroniker 29. Da gibt es diesen schönen Vers 14. Wer bin ich und was ist mein Volk, sagt Hiskia, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Das heißt, das, was wir besitzen, gehört sowieso Gott. Und das, was wir geben, geben wir ihm gewissermaßen zurück. Also machen wir uns bewusst, sei es, dass ihr jung seid oder dass wir älter sind oder dass manche alt geworden sind, alles, was wir besitzen, Geld, Haus, Ehepartner, Auto, Kinder, Beruf, Begabung, Fähigkeiten, das alles ist gewissermaßen der Zehnte. Und wir müssen uns merken, dass das alles Gott gehört. Wir gehören Gott mitsamt alledem. Nun gibt es natürlich heute geistlicherweise Leviten. Das sind solche, die in besonderer Weise dem Herrn dienen. Eigentlich sind wir alle Diener des Herrn, das macht das Neue Testament an verschiedenen Stellen deutlich. Aber der Apostel Paulus spricht doch in 1. Korinther 9, Vers 13 von solchen, die in besonderer Weise dienen. Wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen in Israel, dass die, die am Altar dienen, die Priester mit dem Altar teilen, so hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkünden, angeordnet, vom Evangelium zu leben. Das heißt, wir haben die Verantwortung, solchen zu geben, die das Evangelium verkündigen, im Galaterbrief solchen, die uns das Wort Gottes verkünden. Sind wir bereit, für solche zu geben? Sind wir freigebig in dieser Hinsicht? Das ist ja die Frage. Dann sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 16, dass Sammlungen stattfinden sollen. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, was ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Es sollten also am ersten Tag der Woche, also in Verbindung mit dem Gedächtnismahl, den Opfern des Lobes, sollten diese Opfer des Mitteilens, Hebräer 13, und des Wohltuns eingesammelt werden und gegeben werden. Und das ist ein ganz umfangreiches Thema in dem Neuen Testament. Ja, nicht nur 1. Korinther 16, auch in 2. Korinther 8 und 9, zwei lange Kapitel, wo sogar der Herr Jesus uns als Vorbild gegeben wird. Er, der reich war, der um unsertwillen arm geworden ist. Gewaltig, dass der Herr Jesus als ein Vorbild für Geben, für materielles Geben uns genannt wird. Römer 15, Philipper 4 und andere Stellen zeigen, wie wichtig dem Geist Gottes ist, wie wichtig dem Herrn ist, dass wir freigebig sind, dass wir an diesen Sammlungen teilnehmen und auch wirklich geben. Ja, aber was geben wir? Wie viel geben wir? Dann sagen manche, aber 10%, wenn Gott die doch im Alten Testament gegeben hat, dann sind sie doch ein Richtwert. Die Antwort ist nein. Du findest in den Briefen des Neuen Testaments überhaupt keinen Anhaltspunkt. Nicht als Richtwert, und schon gar nicht als Mindestwert. Nein, das wäre gesetzlich, das wäre auf einer gesetzlichen Basis zu handeln. Also nicht nur in dem Sinne, weil wir dann wie Jakob erhoffen, dass Gott uns dann segnet, das gibt's ja auch, dass Menschen meinen, ich muss mehr geben und dann wird Gott mich mehr segnen. Nein, davon spricht Gottes Wort nicht. Gottes Wort sagt, wie jemand Gedeihen hat. Und ich habe schon gesagt, ja, wir haben eine Steuer zu zahlen an den Staat, also wir dürfen nicht in diesem steuerlichen, in diesem zehnten Umfeld denken, sondern wir sollen uns freigebig dem Herrn hingeben. Ich sage dazu auch, die Witwe, die zwei Schärflein gegeben hat, die ist da kein Vorbild für uns. Sie ist ein Vorbild an Hingabe, unbedingt. Aber wir sollen auch nüchtern sein in diesen Fragen. Der Herr sagt nicht, ihr sollt alles geben und dann schaut er mal, wie ihr weiterkommt. Nein, der Herr sagt, habe Glauben, habe ihn für dich selbst. Wenn du viel geben möchtest, dann habe diesen Glauben und gib. Sprich bloß nicht darüber, wie die Pharisäer das getan haben, Matthäus 6, sondern dann gib freigebig. Aber wir haben auch eine Verantwortung für unser Leben. Wenn der Herr dir einen Ehepartner gegeben hat oder Kinder geschenkt hat, dann haben wir eine Verantwortung dafür. Und dann dürfen wir immer noch geben. Aber klammer dich nicht an einen gesetzlichen Wert wie 10%, sondern sei frei und ein freudiger Geber. Und bedenke dabei, du gibst dem Herrn das, was ihm ohnehin gehört. Das, was du zurückbehältst, dann nur in diesem Sinn, wie du auch damit für den Herrn umgehst, ja, dass du das auch für den Herrn weiter benutzt. Also auch das, was wir nicht geben in die Sammlung, da haben wir Verantwortung, mit dem Herrn und für den Herrn das zu geben. Also sollen wir unser Vermögen geben? Nein. Erstens gibt es dazu keine Aufforderung. Ja, am Anfang haben die Gläubigen, Apostelgeschichte 2 und 4 hat man den Eindruck auch noch, alles miteinander geteilt. Aber das ist eine Übergangszeit gewesen und du findest in den Briefen und an weiterer Stelle überhaupt keinen Hinweis, dass wir dazu aufgefordert werden, das zu tun. Wir sollen vielmehr zweitens besonnen bleiben. Der Herr hat uns einen Verstand gegeben, dass wir auch hier leben sollen in Verantwortung vor ihm. Und da dürfen wir das, was er uns gegeben hat, auch sinnvoll verwenden. Du brauchst ein Auto, um dich fortzubewegen. Ja, du brauchst auch eine Wohnstätte. Sollen wir das sinnvoll einsetzen? Drittens, wer diesen Glauben hat, viel zu geben, vielleicht alles zu geben, mag es tun, aber er soll nie dann anklingen lassen, dass er hier oder da auf einmal Geld braucht. Ich habe das davon gehört, wie jemand gesagt hat, ich brauche keine Krankenversicherung, ich gebe das alles dem Herrn, vertraue auf den Herrn. Und als dann aber Krankheit kam, da hat er das anderen verkündet. Nein, da müssen wir wirklich dann auch schweigen können und wirklich dem Herrn vertrauen in allem. Lasst uns also nicht unbesonnen sein. Lasst uns, wie der Herr uns das gegeben hat, freigebig sein. 2. Korinther 9 sagt der Apostel Paulus genau das ein zweites Mal, dass wir freudige Geber sein sollen. Und Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott liebt fröhliche Geber und er hat damit auch eine Verheißung verbunden. Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Das wünsche ich dir, dass du mit deinem Besitz verantwortungsvoll vor dem Herrn umgehst. Und da kann kein anderer dir sagen, du musst dies oder jenes tun. Stell dir vor, alle würden heute alles spenden. Wer würde morgen für die Diener des Herrn, für die Verbreitung des Evangeliums, für das, was nötig ist, aufkommen? Besonnenheit also. Aber das kannst du vor dem Herrn tun. Da brauchst du nicht einem anderen zu gehorchen als dem Herrn in seinem Wort. Sei ein fröhlicher Geber, sei jemand, der mit dem Herrn alle finanziellen Dinge auch handhabt. Und dann wirst du nicht auf den Zehnten schauen, der gilt nicht für uns, sondern für uns gilt, wir gehören ganz Gott. Und so wollen wir uns auch ganz, ob in unserem Glaubensleben oder in unserem materiellen Leben, in unserem täglichen Leben oder in unserem Dienst, für ihn einsetzen und ihm geben.